Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries. Guten Abend und herzlich willkommen. Russland und die Ukraine, vielleicht haben Sie es gerade gehört in unseren Nachrichten, haben also anscheinend einen Weg gefunden, Schiffen mit Getreide aus ukrainischen Häfen einen Weg zu bahnen. Und Wolfgang Richter, Militärfachmann und Politikerberater bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk das schon einmal so kommentiert und eingeordnet.
Insgesamt, meine ich, hat dieses Abkommen gezeigt, dass es durchaus möglich ist, Vereinbarungen in Sachfragen zu treffen. Das geht natürlich erstmal über verschwiegene Backchannels und hat dann aber doch die Chance zum Erfolg. Und es ist sicherlich auch eine gute Nachricht für diejenigen in der Welt, die unter der Nahrungsmittelkrise leiden. Das Getreide kann wieder exportiert werden. Aber es gibt natürlich immer noch einige Haken, die beginnen mit der Ausweisung der sogenannten Minenkorridore.
Und worum es bei diesem Haken genau geht und welche weiteren es gibt, das hören Sie gleich hier bei uns in der Sendung. Außerdem sind heute 83 Millionen Deutsche beteiligt worden an einem Importeurunternehmen von Gas. Denn der Bund ist eingestiegen bei Uniper zu 30%. Und auch hier ist die Frage, überwiegen die Chancen oder die Risiken? Und das schlüsseln wir auf. Und das 9-Euro-Ticket, das geht in wenigen Tagen in seinen dritten und letzten Monat. Und die Stimmen mehren sich, die eine Verlängerung wollen. Und um 18.40 Uhr... bei uns hier im Deutschlandfunk hören Sie den Hintergrund. Heute geht es um die sogenannte Russland-Connection an der Ostsee, die SPD und die Klimastiftung MV. Falls es also wirklich funktioniert, dann ist das ein richtig großer Erfolg. Die Weltmarktpreise für Getreide könnten sinken. Wertvolles Getreide muss nicht in ukrainischen Silos vergammeln. Es wäre eine Kooperation zwischen Russland und der Ukraine und die Türkei. Und die Vereinten Nationen können sich als Vermittler feiern. Das Abkommen über Export ukrainischen Getreides aus der Ukraine ist heute unterzeichnet worden. Jetzt muss es aber noch seine Praxistauglichkeit erst noch beweisen. Uwe Lüb.
UNO-Generalsekretär Guterres findet große Worte zu Beginn der Unterzeichnungszeremonie des Abkommens über den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer.
Today there is a beacon. On the Black Sea.
Heute ist ein Leuchtfeuer über dem Schwarzen Meer, eines der Hoffnung, der Möglichkeiten und der Erleichterung in einer Welt, die das mehr als je zuvor braucht.
In a world that needs it more than ever.
Die Umsetzung des Abkommens soll eine gemeinsame Stelle Russlands, der Ukraine, der Türkei und der UNO in Istanbul organisieren. Sie sollen auch die Korridore durch das Schwarze Meer ausweisen. Ebenso sind sie für Kontrollen der Schiffe zuständig, damit nicht zum Beispiel über den Seeweg Waffen in die Ukraine gelangen. Russland und die Ukraine haben entlang der Schiffspassagen eine Waffenruhe zugesichert. Es dürfte der Punkt des Abkommens sein, der am schwierigsten zu garantieren ist. Guterres sagt daher, ich dränge alle Seiten, ihren Zusagen unbedingt nachzukommen. Wir dürfen alle keine Mühen scheuen für Frieden. Dies ist eine beispiellose Vereinbarung zwischen zwei Parteien in einem blutigen Konflikt, aber der Konflikt geht weiter. Wie tief die Gräben sind, zeigt die weitere Zeremonie. Nacheinander unterzeichnen der russische Verteidigungsminister Shoigu und der Infrastrukturminister der Ukraine Kubrakow das Abkommen. Sie begegnen sich nicht. Mit dabei sind jeweils Guterres und der türkische Verteidigungsminister Akar. Die Türkei hat von Anfang an geholfen, dass das Abkommen zustande kam, lobt Guterres. Präsident Erdogan betont die Rolle der Türkei als Ausrichterin mehrerer Treffen, die letztlich mit zu dem Abkommen heute geführt haben. Es könne nun dazu beitragen, dass weltweit Milliarden Menschen vor Hunger bewahrt werden. Und es könne der Grundstein für mehr sein. Ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass dieser gemeinsame Schritt, den wir heute mit der Ukraine und Russland hier in Istanbul gehen, ein Wendepunkt wird hin zur Hoffnung auf Frieden. Das Abkommen gilt zunächst 120 Tage lang, kann aber verlängert werden. Doch die ersten Schiffspassagen werden erst in ein paar Wochen erwartet, weil das Abkommen mit Leben gefüllt werden müsse, hieß es.
Uwe Lüb berichtete. Too big to fail, zu groß, um pleite zu gehen. Das gilt jetzt auch für Uniper. Uniper ist ein Energiekonzern mit Sitz in Düsseldorf. Und in diesem Konzern hat der andere Konzern, E.ON, 2016 eine ganze Reihe von Sparten gesammelt, denen nicht so viel Zukunft zugesprochen wurde und hat das Ganze dann Uniper genannt. Heute gehört Uniper mehrheitlich dem finnischen Staat. Das Unternehmen betreibt Atomkraftwerke, Kohle- und Gaskraftwerke. Und es importiert Gas aus Russland. Und da kommt ja bekanntlich weniger als eigentlich zugesagt. Und deshalb muss Uniper sehr teuer Ersatz einkaufen. kann aber dafür keine sehr viel höheren Preise verlangen und steht deshalb kurz vor der Pleite und ist aber zu groß, um es pleite gehen zu lassen, meint jedenfalls die Bundesregierung, und die ist heute mit 30% an Uniper eingestiegen. So wurde es in Berlin entschieden. Von dort meldet sich Barbara Kostolnik.
Ganze 2 Tage konnte Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Urlaub im Allgäu genießen. Dann zwang ihn die ernste energiepolitische Lage zurück ins Kanzleramt.
Energiesicherheit ist ein Thema, das unser Land und die ganze Welt gegenwärtig sehr bewegt.
Und damit auch Scholz. Der Kanzler hatte daher folgende Botschaft mitgebracht.
You'll never walk alone.
Fußballfans wissen, was gemeint ist. Und für den Rest hatte Scholz seine Erklärung parat, für seine Verhältnisse fast schon emotional.
Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land. Wir sind gemeinsam stark genug, das auch zu schaffen und werden dieses und das nächste Jahr unsere Probleme gemeinsam meistern. Und wir werden alles Erforderliche tun, was getan werden muss, damit das auch gemeinsam gelingt. Und wir werden es so lange tun, wie das erforderlich ist.
Ein Whatever-it-takes-Moment, koste es, was es wolle. Vor allem beim angeschlagenen Gasimporteur Uniper kostet es viel. Der Konzern ist systemrelevant, kein anderer liefert so viel Gas an Stadtwerke und Unternehmen. Also will und muss die Bundesregierung aushelfen.
Wir haben mit den Anteilseignern und der finnischen Regierung, die an dem Anteilseigner beteiligt ist, gesprochen und uns auf eine Lösung verständigt. Die Lösung lautet, wir werden einsteigen bei Uniper mit 30% am Anteil des Unternehmens.
Außerdem soll bei Bedarf weiteres Kapital bis zu 7,7 Milliarden Euro für Uniper zur Verfügung stehen. Der Kreditrahmen des Konzerns wird auf 9 Milliarden Euro erhöht. Dafür steht die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau gerade. Ein weiterer Schritt: Uniper soll die hohen Kosten an die Verbraucher weitergeben können. Gas wird teurer, aber
you'll never walk alone.
Der Kanzler will nämlich auch den Verbrauchern helfen. Ab Oktober soll es einen Zuschuss für alle Gaskunden geben. Vor allem aber soll durch eine Wohngeldreform ab 1. Januar denjenigen geholfen werden, die nicht viel haben. Und das Bürgergeld, das Hartz IV ablöst, soll definitiv kommen.
Wir werden das definitiv ergänzen, indem wir Maßnahmen, die wir auch schon während der Covid-19-Pandemie ergriffen haben, noch mal neu prüfen. Zum Beispiel, dass wenn Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen Schwierigkeiten haben, durch die plötzlich veränderten Umstände ihre Gas-, Strom- oder Heizrechnung zu bezahlen oder mit ihrer Miete zurechtzukommen, dort ihnen ein rechtlicher Schutz gewährt wird.
Kritik an der Uniper-Rettung kommt von der Linkspartei. Dietmar Bartsch will lieber einen Gaspreisdeckel, den auch die Gewerkschaften fordern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will Rettungsschirme für Stadtwerke. Scholz wiederum ist jetzt erst mal wieder im Urlaub.
Barbara Kostolnik über die Rettung von Uniper. Dieses Uniper-Problem, das lässt sich vielleicht mit Steuerzahlergeld lösen, aber was sich nicht so einfach lösen lässt, das ist die Verknappung von Gas auf dem deutschen und auf dem europäischen Markt. Russland bricht als Lieferland ja die Lieferverträge, liefert viel weniger Gas als zugesagt. Und deshalb hat die EU-Kommission gestern ihren Notfallplan vorgestellt und sie will von den Mitgliedstaaten im Falle eines Gaslieferstopps verlangen, dass die Staaten Gas sparen müssen, wenn sie es freiwillig nicht ausreichend tun. Das alles ist noch nicht beschlossen. Die Mitgliedstaaten müssten erst noch zustimmen, aber etliche wollen das nicht tun. Matthias Reiche.
Die EU macht Tempo. Es sei wichtig, jetzt zu handeln und nicht erst, wenn Putin den Gashahn zudrehe, mahnt Ursula von der Leyen. Und die Kommissionspräsidentin fordert, dass alle 27 Mitgliedstaaten zur Einsparung sowie zur Speicherung beitragen und auch bereit sind, das Gas, wenn nötig, mit den Nachbarn zu teilen.
It is important that all member states now contribute in the saving, the storing and are ready to share gas with the other neighbors in case of need.
Widerstand kam umgehend von der Iberischen Halbinsel. Portugals Energieminister João Galamba sprach von einem nicht akzeptablen Vorschlag. Und auch Spaniens Regierung werde den Verbrauchern nicht vorschreiben, ihren Gasverbrauch einzuschränken, sagte die dortige Energieministerin Teresa Rivera.
Spanien unterstützt diesen Vorschlag nicht. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir Spanier aus energetischer Sicht nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Und egal was passiert, die spanischen Familien werden keine Gaskürzungen erleiden. Und genauso werden wir die spanische Industrie schützen.
Inzwischen widersetzen sich dem Kommissionsvorschlag auch andere Länder wie Griechenland, Ungarn, Zypern und Polen, wo man vor allem Deutschland dafür verantwortlich macht, dass Europas Wirtschaft am russischen Gas hängt. Da haben wir eigentlich wenig Lust, den Deutschen mit Gas auszuhelfen, sagt im polnischen Fernsehen Radosław Fogiel, Sprecher der Regierungspartei PiS.
Wir wollen uns da überhaupt nicht verweigern, denn ganz Europa befindet sich in einer schwierigen Situation, aber man kann schon daran erinnern, wer recht hatte und wer im Unrecht war. Deutschland trinkt jetzt das Bier, das es sich selbst gezapft hat. Es hat über Jahre seine wirtschaftliche Position mit Hilfe der russischen Rohstoffe gestärkt. Das Geschehen in Tschetschenien oder Georgien störte die Deutschen nicht. Dass sie jetzt in dieser Situation sind, hat schon eine gewisse Ironie.
Deutschland brauche jetzt die Solidarität der EU, sagt der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber. Und natürlich, so der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP, der größten Parlamentsfraktion, habe man die Gefahr unterschätzt, dass die Gasleitungen als politisches Druckmittel Moskaus dienen könnten.
Auf der anderen Seite war Deutschland in den letzten Jahren sehr solidarisch in der Gasversorgung, gerade Richtung Mittel- und Osteuropa. Wenn wir heute sehen, dass Polen seine Gasspeicher schon komplett gefüllt hat, dann muss auch Solidarität in andere Richtung mal funktionieren.
Über den gemeinsamen Binnenmarkt werden alle EU-Staaten die Konsequenzen spüren, wenn Länder wie beispielsweise Deutschland Betriebe schließen müssten und Lieferketten empfindlich gestört würden, sagt EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Natürlich seien die Voraussetzungen in den Staaten sehr unterschiedlich, seien einige wie Belgien kaum vom russischen Gas abhängig oder hätten wie Finnland ihren Verbrauch in den vergangenen Jahren schon deutlich reduziert.
Solidarität ist sehr wichtig, wenn es um unsere Energiesicherheit geht. Am Dienstag haben wir eine außerordentliche Sitzung der EU-Energieminister. Ich weiß, dass meine lieben Kollegen darlegen werden, was ihre Länder schon alles getan haben. Aber die EU-weiten Einsparungen entsprechen aktuell nur 5% und das reicht ganz klar nicht aus.
Ob beim Treffen der Energieminister mindestens 15 Länder, die 65% der EU-Bevölkerung repräsentieren, für die EU-Verordnung stimmen, ist offen. Allerdings werden Länder, die sich weigern, im Fall eines akuten Notstandes nicht mit der Solidarität der anderen rechnen können.
Das war Matthias Reiche aus Brüssel. Und weder dieses Getreideabkommen, über das wir schon berichtet haben in dieser Sendung, noch die teure Rettung von Uniper, noch so ein Gasnotfallfahrplan wären überhaupt ein Thema, wenn Russland die Ukraine nicht angegriffen hätte und inzwischen Teile des Ostens und des Südens dieses Landes besetzen und kontrollieren würde. Russland greift weiter an, dazu Marius Reichert.
Die Raketen schlugen mitten in der Nacht ein, berichten die Anwohner des kleinen Stadtteils von Mykolaiv im Süden der Ukraine. Sie haben sich am Morgen danach versammelt, um einen kleinen Platz herum im Ortskern. Davon ist fast nichts mehr übrig. Die Raketen haben einen riesigen Krater in den Boden gerissen. Es gab Verletzte. In der Nacht hatten viele Anwohner Angst vor weiteren Angriffen. Victoria schildert den Moment des Einschlags. Die Fenster wurden regelrecht gesprengt, nur eines blieb heil. Das Dach wurde schwer beschädigt, ein Teil davon wurde ganz abgerissen. Russische Truppen können offenbar immer weiter vorrücken, wenn auch langsamer als zuletzt. Militärexperten gehen davon aus, dass sich die Frontlinie jeden Tag verschiebt, bis zu einem Kilometer Richtung Westen. Als nächstes könnten Städte wie Kramatorsk, Sloviansk und Cherson in den Fokus rücken, berichtet Franz-Stefan Gadi vom International Institute for Strategic Studies.
Hier ist eine starke ukrainische Verteidigungsstellung, die seit 2014 ausgebaut wurde, vor Ort. Und hier wird sich eben zeigen, ob die russische Artillerie eine derartige Überlegenheit eben hier auf sehr lokalen Raum eben etablieren kann.
Überlegenheit, auf die die Ukraine zuletzt immer wieder reagierte mit Gegenangriffen. Doch militärisch fehlt es ihr an schweren Waffen weiterhin. Der Fortgang des Krieges also auch eine Frage der Unterstützung aus dem Westen.
Hier geht es hauptsächlich darum, kommen a) genügend Waffenlieferungen aus dem Westen an, b) können diese Waffen gut integriert werden und c) wird es auch den Kampf fehlen und die Kampfmoral geben, um dann letztendlich auch langfristig Großoffensiven gegen die russischen Streitkräfte auf ukrainischem Territorium durchzuführen. einzuführen.
In Mykolaiv beginnen die Menschen derweil mit den Aufräumarbeiten. Ein Mann kehrt Glassplitter von seinem Dach. Mit einem kleinen Bagger wollen sie den Krater im Ort wieder füllen. Die Menschen hier sind froh, dass sie am Leben sind, sagen sie. Trotz allem, viele wollen hier bleiben. Die Frontlinie sei noch weit genug entfernt. Die Frage ist nur, wie lange noch?
Marius Reichert über Frontlinien. Was können Sanktionen eigentlich leisten, zum Beispiel gegen Russland? Also zu erwarten, dass jemand wie Putin, der sich seit mehr als 22 Jahren zunehmend gewalttätig an der Macht hält, sich plötzlich kooperativer zeigt, das wäre wohl naiv. Sanktionen können der sanktionierenden Europäischen Union zum Beispiel nach innen demonstrieren, dass sie nicht alles widerspruchslos hinnehmen muss. Sanktionen wirken ohnehin meist über lange Zeit und machen einem Aggressor und dessen Machtzirkeln zumindest das Leben und das Geldverdienen schwerer. Deutschland hat viele Sanktionen inzwischen mitbeschlossen, gemeinsam mit den europäischen und anderen Partnern. Und die Deutschen insgesamt stehen diesen Sanktionen insgesamt positiv gegenüber. Aber es gibt eindeutig regionale Unterschiede. Das zeigen Umfragedaten. Dazu Georg Schwarte.
Die Deutschen und die Russland-Sanktionen. Die Deutschen, 51% der Ostdeutschen, sind gegen sie. Wenn dadurch die Energieversorgung und Wirtschaftsleistung zurückgeht, sagt der jüngste ARD-Deutschland-Trend, 51%. Deren Sound ist der der ostdeutschen Sarah Wagenknecht.
Verdammt nochmal, wann kommt endlich einer, der auf den Tisch haut und ausspricht, was tatsächlich Sache ist? Der Sanktionskaiser ist nackt. Die Sanktionen ruinieren nicht Russland. Die Sanktionen ruinieren uns.
Uns Deutsche, aber eben auch uns Ostdeutsche, sagt sie. Sind die ostdeutschen Putin-Versteher? SPD-Generalsekretär Kühnert, gelernter Wessi, wendet sich in der ARD an den Westen.
Also zunächst mal würde ich gerne an die Menschen in Westdeutschland versuchen, eine Erklärung zu machen, dass wir es hier nicht mit 50% Putin-Fans im Osten zu tun haben. Das geht ja dann manchen immer so leicht über die Lippen.
Sondern mit Menschen, so seine Begründung für die Sanktionsunwilligkeit im Osten, die sich benachteiligt fühlen und es häufig auch sind.
Im Westen der Republik haben die Menschen im Schnitt deutlich mehr Vermögen, auch mehr Einkommen und höhere Renten. Und insofern trifft das natürlich Menschen im Osten in großer Zahl im Moment härter.
Die AfD wettert allüberall, aber auch im Osten gegen die Sanktionen. Der Thüringer AfD-Co-Chef Möller formuliert im Thüringer Landtag, warum möglicherweise viele Ostdeutsche gegen Waffenlieferungen und Sanktionen sind.
Weil es nicht mein Krieg ist, weil es der Krieg der Russen ist, weil es der Krieg der Ukrainer ist, der Weißrussen ist und der Amerikaner ist. Aber es sind meine Wähler, es sind unsere Wähler, die unter ihren Maßnahmen leiden.
Ist es die Russlandnähe des Ostens oder hat es mit der Angst vor neuen, vor erneuten Brüchen und Veränderungen zu tun, über 30 Jahre nach der Wende? Der einstige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, CDU, verortete genau jene Furcht aus Erfahrung einst im Osten.
Das führt dazu, dass viele Bürger überfordert sind, auch von der Dynamik gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Und dass deswegen die Skepsis auch wächst, wenn es darum geht, große politische Veränderungen auf den Weg zu bringen.
Der neue Ostbeauftragte Carsten Schneider, SPD, selber Thüringer, weiß um die Wendegeneration und ihre Ängste.
Und die haben einfach Angsterfahrung, Verlusterfahrung, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, auch so ein bisschen der letzte Dreck zu sein. In Deutschland insgesamt muss ein Interesse daran haben, dass wir im Osten auf die Füße kommen, dass wir zum Beispiel im Energiebereich Hauptproduzent werden.
Aber gerade im Energiebereich gefährden die Sanktionen Raffineriestandorte wie Leuna oder Schwedt, gefährden Arbeitsplätze. Und dass die Inflation explodiert, die Benzinpreise, dass Güter knapp werden, Regale im Supermarkt leer. Die Linke Sarah Wagenknecht spielt hier mit Ostängsten.
Ich kenne sowas noch aus meiner Kindheit in der DDR. Aber das sind nicht irgendwelche Lappalien, die knapp werden.
Die Sanktionen im Osten sind es häufig die des Westens, des Deutschen, aber auch des weltweiten Westens. Ein Narrativ, das Menschen wie Wagenknecht erfolgreich bedienen.
Russland war nie isoliert, wie man uns das immer dargestellt hat. Die Sanktionen waren immer ausschließlich eine Sache des Westens, USA, Kanada, Europa, Australien. Alle anderen haben nicht mitgemacht. Sie haben auch deshalb nicht mitgemacht, weil sie die Scheinheiligkeit und die doppelten Standards der westlichen Welt und vor allem der USA leid sind.
51% im Osten sind gegen Sanktionen, wenn sie uns schaden. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer formulierte es im Handelsblatt so: Sollte der Gasmangel zu einem Wirtschaftseinbruch führen, könnten die Querdenker-Demos gegen Corona ein Kindergeburtstag gewesen sein gegenüber dem, was uns im Herbst und Winter erwartet.
Georg Schwarte berichtete. Statistische Auswertungen von Handy-Bewegungsdaten und Befragungen haben gezeigt, dass das 9-Euro-Ticket vielen regelmäßigen Nutzern des öffentlichen Verkehrs erstens viel Geld gespart hat. Andere hat es nach langen Jahren überhaupt wieder mal die Möglichkeit gegeben, Bus und Bahn zu fahren. Und andere sind vielleicht erstmals in ihrem Leben in ein öffentliches Verkehrsmittel eingestiegen. Das Interesse hat auch zutage gefördert, wo es hapert, nämlich an den Kapazitäten auf beliebten Strecken. Wird dieses Ticket, das es nur noch im August so zu kaufen gibt, einen Nachfolger bekommen? Katharina Hamberger.
Möglichst schnell soll es aus Sicht der Verkehrsunternehmen gehen mit einer Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket. Am besten wäre es, die Aktion als Übergangslösung, um weitere 2 Monate zu verlängern, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, Oliver Wolf der Süddeutschen Zeitung. Das Ticket, so Wolf, könnte im September und Oktober weiter gelten und so die Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiepreisen entlasten. Zudem, meint er, verschaffe das Politik und Branche Zeit, ein dauerhaftes Angebot für ein bundesweites Nahverkehrsticket zu entwickeln. Bund und Länder sollten sich dafür schnell zusammensetzen. Laut dem VDV wurden allein im Juni 21 Millionen sogenannte 9-Euro-Tickets verkauft. Zusätzlich zu den 10 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen von Monats- und Jahreskarten, die das Ticket automatisch bekommen. Das Angebot wurde von der Ampelkoalition im Rahmen eines Entlastungspaketes eingeführt und gilt noch bis Ende August. Es danach zu verlängern, sei nicht vorgesehen und stehe nicht zur Debatte, sagte Carina Konrad, Abgeordnete der FDP, der Partei des Verkehrsministers, heute Mittag im Deutschlandfunk. Man müsse sich nun klar werden, wo die Prioritäten finanzieller Art lägen.
Und es war einfach sehr, sehr teuer und man muss sich einfach vergegenwärtigen, das 9-Euro-Ticket hat den Bund 2,5 Milliarden Euro gekostet und eine Verlängerung, die sie jetzt vorgeschlagen ist und in der Debatte gebracht wurde, auch von den Verkehrsunternehmen, würde einfach nochmal fast in der Größenordnung nachher zu Buche schlagen. Das sind einfach Dinge, die ja nicht gezielt wirken, weil ja jeder dieses 9-Euro-Ticket erwerben kann, unabhängig von seinem Einkommen.
Nun gehe es um gezieltere Entlastungen, so Konrad. Für sie fällt darunter unter anderem die Pendlerpauschale im Gegensatz zu einem Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Die Ampelkoalition will im Herbst über ein weiteres Entlastungspaket entscheiden. Bislang gibt es dazu nur wenig Konkretes. Klar ist aber, dass vor allem FDP-Finanzminister Christian Lindner Stand heute an der Schuldenbremse festhalten will, was den finanziellen Rahmen für Entlastungen begrenzt. Bundesverkehrsminister Wissing lehnt ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket nicht gänzlich ab. Allerdings will der Liberale noch warten, bis Anfang November Daten zur Evaluation des bundesweiten ÖPNV-Tickets vorliegen. Wissing rechnet deshalb damit, dass es ein Nachfolgeangebot erst Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres geben wird. Zudem sind aus seiner Sicht zunächst die Länder am Zug, wenn es um eine Lösung geht. ÖPNV und Tarifgestaltung seien Länder- und nicht Bundessache. Ob es finanzielle Unterstützung des Bundes im Falle eines Nachfolgemodells des 9-Euro-Tickets geben wird, lässt der Verkehrsminister bislang offen. Die Länder hingegen erwarten genau dies. So verwies die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Maike Schäfer darauf, dass über die Fortführung des 9-Euro-Tickets in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert werde. Die Umsetzung werde aber nur mit einer massiven Anhebung der Regionalisierungsmittel durch den Bund möglich sein, so Bremens grüne Verkehrssenatorin Schäfer. Die sogenannten Regionalisierungsmittel sind das Geld, das die Länder jährlich vom Bund zur Finanzierung des Schienennahverkehrs erhalten. Unabhängig von den Beratungen von Bund und Ländern gibt es bereits Vorschläge, wie es mit dem bundesweit geltenden Ticket weitergehen könnte. So spricht sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen für ein 69-Euro-Ticket aus, das das 9-Euro-Ticket ablösen soll. Die Linkspartei hingegen, aber auch der Sozialverband Deutschlands und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU befürworten ein sogenanntes 365-Euro-Ticket, das dann allerdings ein ganzes Jahr gelten soll, pro Tag also 1 Euro kosten würde.
Das 9-Euro-Ticket, das gilt natürlich auch in den S-Bahnen rund um Köln. Bloß von heute an bis Sonntag fallen ganze Linien des S-Bahn-Systems komplett aus. Ein ähnliches Bild im Busverkehr in Sachsen-Anhalt und an anderen Orten in der Republik. Als Grund wird überall genannt, dass zu viele Zugführer und zu viele Busfahrer krank geworden seien, erkrankt an Corona. Und das ist ein Symptom der Sommerwelle, die gerade durch Deutschland schwappt. Der Bundesgesundheitsminister mahnt bereits, so könne es nicht weitergehen. Gudula Geuter.
Zuletzt waren die Zahlen weitgehend unverändert geblieben. Nun steigt die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen wieder leicht an. Besonders deutlich ist die Zunahme in Bundesländern in der Mitte und im Süden Deutschlands und bei den über 70-Jährigen. Das Robert-Koch-Institut schreibt in seinem Bericht von gestern Abend, dass wie schon zuvor auch in der vergangenen Woche deutlich mehr Ausbrüche in medizinischen Behandlungseinrichtungen, in Alten- und in Pflegeheimen registriert wurden. Die zweite relevante Entwicklung, auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter an. Das RKI beruft sich auf Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Demnach lag die Zahl gestern bei 1.330. Das sind 92 mehr als in der Vorwoche. Seit Mitte Juni dominiert die Omikron-Subvariante BA5. Inzwischen, so das RKI, liege ihr Anteil bei 87%. Dass die Zahlen insgesamt nicht deutlicher steigen, führen Experten auf die Schulferien zurück. Die dpa zitiert Modellierungen eines Expertenteams um Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin. Das Modell gehe davon aus, dass die BA5-Welle durch Schulbeginn und Reiserückkehrer wieder Auftrieb bekomme für längere Zeit. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte bei einem Besuch in Washington, ohne Schutzmaßnahmen würden die Zahlen im Herbst stark ansteigen. Der SPD-Politiker betonte aber gleichzeitig, es sei in der Bundesregierung unstreitig, dass solche Maßnahmen nötig seien. Bis zum 23. September, an dem die bisherigen Regeln auslaufen, würden neue beschlossen sein. Unterdessen meldet die Krankenkasse DAK Gesundheit, dass die Zahl der Krankschreibungen im ersten Halbjahr stark zugenommen hat, um 115 Tage pro 100 Beschäftigte auf 788. Nach den Daten der Versicherten geht das auch auf Corona zurück, mit 64 Fehltagen und damit deutlich mehr als den 12, die im ersten Halbjahr 2021 registriert wurden. Sehr viel mehr aber wirken sich Hustenschnupfen oder grippale Infekte aus, mit 133 Tagen nach zuvor 48.
Anders als Corona ist Polio eine Krankheit, die seit Ende der 70er Jahre weltweit als ausgerottet gilt. Tatsächlich tritt Polio praktisch nicht mehr auf. Aber so eine Formulierung bedeutet auch, es gibt noch Fälle, so wie jetzt einen in den USA. Anne Schneider dazu.
Bei dem jungen Mann aus einem Vorort von New York waren vor einem Monat Lähmungserscheinungen aufgetreten. Tests ergaben darauf hin, dass er sich mit dem hoch ansteckenden Poliovirus infiziert hatte, so die Gesundheitsbehörden. Der Mann sei nicht gegen die auch als Kinderlähmung bekannte Erkrankung geimpft gewesen. Bemerkenswert ist, dass die Infektion offenbar von einem abgeschwächten Virusstamm verursacht wurde, der in oralen Polioimpfstoffen verwendet wird. Diese Schluckimpfung enthält Lebendviren und verursacht deshalb manchmal eine Infektion. Aus diesem Grund wird sie in den USA schon seit der Jahrtausendwende nicht mehr eingesetzt. Auch in Deutschland wird nur inaktiver Impfstoff verwendet. Wie und wo der Erkrankte sich angesteckt hat, wird noch untersucht. So ein Virus könne auch von infizierten Reisenden ins Land gebracht werden, so die Gesundheitsbehörden. Polio gilt in den USA seit 1979 als ausgerottet. Dies ist der erste Fall seit 10 Jahren, der durch eine Impfung ausgelöst wurde. Polio ist eine ansteckende Infektionskrankheit, die Lähmungen auslösen und zum Tode führen kann.
Anne Schneider über einen Polio-Fall in den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben bekanntlich ein Repräsentantenhaus und die Sprecherin dieses Repräsentantenhauses heißt Nancy Pelosi. Das ist eine Demokratin. Diese Nancy Pelosi will offenbar im nächsten Monat Taiwan besuchen. Und auf diese Besuchspläne gibt es schon jetzt heftige Reaktionen, und zwar aus China. Die Zusammenhänge erklärt uns Benjamin Eisel.
Ein möglicher Besuch Nancy Pelosis in Taiwan im August verärgert die chinesische Staats- und Parteiführung. Die Volksrepublik droht mit Vergeltungsmaßnahmen, sollte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses auf die autonom regierte Insel reisen. Der Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung, Wang Wenbin, fand klare Worte. Wenn Nancy Pelosi Taiwan besuche, dann verletze das Ein-China-Prinzip und füge den Beziehungen zwischen China und den USA großen Schaden zu. Sollten die USA darauf bestehen, werde China starke Gegenmaßnahmen ergreifen, so Wang Wenbin. Was er konkret damit meinte, sagte der Sprecher nicht. Auch die chinesischen Staatsmedien warnen vor einem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in Taiwan. Hu Xijin, ehemaliger Chefredakteur des Propagandablatts Global Times, schrieb auf dem in China gesperrten Dienst Twitter, die chinesische Luftwaffe werde auf einen Besuch der US-Demokratin reagieren. Es wird spekuliert, dass das chinesische Militär eine Landung Pelosis auf der autonom regierten Insel verhindern könnte. Eine solche Konfrontation wäre eine massive Eskalation der ohnehin angespannten Beziehungen zwischen China und den USA. Die kommunistische Staatsführung betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil und droht regelmäßig mit einem Einmarsch, sollte es nicht zu einer friedlichen Vereinigung kommen. Die Insel mit ihren rund 23 Millionen Einwohnern war nie Teil der Volksrepublik und wird demokratisch regiert im Gegensatz zur Volksrepublik. Die meisten Länder erkennen nur die Volksrepublik als souveränen Staat an, darunter auch Deutschland und die USA. Dennoch unterstützt die US-Regierung Taiwan politisch und militärisch, was von der chinesischen Staats- und Parteiführung in Peking als Provokation angesehen wird.
Benjamin Eisel aus China. Uns erreichte vor wenigen Minuten die Nachricht, dass VW-Chef Diess zum 1. September zurücktritt. Porsche-Chef Oliver Blume wird ihm nachfolgen. Mehr dazu hören Sie in unseren Nachrichten zur vollen Stunde und ab 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Das hier war die Sendung Informationen am Abend. Ich bin Thilko Gries, sage danke fürs Zuhören, wünsche einen schönen Abend und sage bis bald und tschüss.